Hallöchen. Ja, hallo, du, diese Person, die auf den Play-Button gedrückt hat und gar nicht weiß, wie es jetzt um sie geschieht. Mein Name ist Tom Schott und ich möchte dich begrüßen und beglückwünschen zu dieser MP3, die jetzt auf dich wartet. Folgendes ist passiert. In der Welt von OKCOOL gibt es seit einigen Monaten ein neues Format namens Hommage, in dem ich mich gemeinsam mit einem ganz besonderen Menschen regelmäßig auseinandersetzen will mit Spielen, die neu erschienen sind, zumindest verhältnismäßig neu, aber auf den ersten Blick alt aussehen, und diese Titel durchleuchten auf all die Inspirationsquellen, auf all die Einflüsse, die in diese Titel geflossen sind. Den Auftakt machte dieses Format vor einiger Zeit mit dem Horrorspiel Faith, und jetzt geht's weiter. Und zwar mit Signalis, der große moderne Survival-Horror-Hit aus Deutschland, entwickelt von einem Hamburger Entwicklerstudio und veröffentlicht im Jahr 2022. Und dieses Spiel haben wir uns nun zur Brust genommen und uns in diesem Vorgeplänkel bereit gemacht für das Abenteuer in diesem Spiel. Und dieses Wir, das löse ich nun auch endlich auf. Diese Reihe hier betreibe ich gemeinsam mit Gunnar Lott von Stay Forever. Gemeinsam durchleuchten wir die unterschiedlichsten Spiele, die uns so vor die Flinte kommen. Jetzt, wie gesagt, Signalis, ein Spiel, auf das wir uns sehr gefreut haben und auf das wir uns einstimmen in diesem Vorgeplänkel. Da haben wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht gespielt, sondern tragen erstmal alles zusammen, was wir von außen über dieses Spiel herausfinden konnten und wie wir persönlich auf diesen Titel blicken. Und dann haben wir uns zurückgezogen, um das Spiel durchzuspielen und uns dann wieder zu treffen zu einer ganz großen Analyse und Besprechung. Und diese Analyse und Besprechung ist jetzt in diesem Moment erschienen für alle Steady-Supporter von OKCOOL. Und dieses Vorgeplänkel hier möchte ich euch als kleines Versucherle präsentieren, als kleine Einstimmung auf das, was auf euch warten würde, wenn ihr zum Supporter von OKCOOL werdet. Also hört euch das mal an, und wenn euch das taugt und ihr erfahren wollt, wie wir nun über Signalis letztendlich denken, dann lade ich euch herzlich ein, Supporter von OKCOOL zu werden. Über 1200 Menschen vor euch haben es bereits getan und dürfen sich freuen über modernen Spielejournalismus. Jeden Dienstag und Freitag und meistens sogar auch noch Mittwoch gibt's neue Folgen nur für euch produziert mit viel Herz und Kompetenz. Alle Infos, die ihr für den Abo-Abschluss braucht, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und damit würde ich sagen, es geht los mit diesem Vorgeplänkel für die neue Hommage-Staffel rund um das Spiel Signalis. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu Hommage, dem Format, in dem wir uns neue Spiele ansehen, die alt aussehen. Mein Name ist Tom Schott und wir befinden uns heute im Vorgeplänkel, machen uns also warm für unser auserwähltes Spiel und schnuppern mal so ein bisschen frech über die Spielepackung, bevor wir uns dann für die Hauptfolge zurückziehen, das Spiel spielen und, wenn alles gut geht, auch wieder mit den Entwicklern Kontakt für ein Interview aufnehmen. Vorher aber hallo an die Person, die auf ewig durch dieses Format jetzt an mich gebunden ist, wie der Ring an Boromirs Finger. Gunnar Lott von Stay Forever. Hallo, herzlich willkommen.
Bin ich sicher, ob das eine korrekte Referenz ist mit dem Ring an Boromirs Finger?
Das Schöne ist, wir werden es rausfinden, je länger das Format läuft. Das
sehr schön.
Ohne Witz, die Anmoderation fiel mir heute Nacht ein. Ich habe auswärts genächtigt und habe das heimlich in meiner Notiz-App aufgeschrieben, weil ich das so lustig fand und habe es bis jetzt durchgetragen. Damit bin ich eigentlich schon fertig für heute. Schön. Naja, apropos schön. Gunnar, das würde ich gerne mal vorausstellen, bevor wir hier irgendwas machen und das heutige Spiel mal näher vorstellen und so weiter. Ich möchte ein Danke aussprechen, tatsächlich von Herzen kommt, an Communities von OKCOOL und Stay Forever, die die erste Ausgabe von Hommage zu Faith, diesen Indie-Horrorspiel, also sehr positiv aufgenommen haben. Ich weiß nicht, ob du da gefiltert hast für mich, aber das, was du mir zugeschoben hast in Kommentaren und was ich selber auch gesehen habe, das war ja in großen Teilen sehr begeistert, und dafür ein großes Dankeschön.
Ja, das fand ich auch sehr nett. Vielen Dank euch allen, dass ihr da so positiv drauf reagiert habt, die reagiert haben in beiden Communities. Das ist uns ja immer dann auch Ansporn und so.
Voll, ja. Das ist wirklich schön. Auch dass so eine Idee dann so gut ankommt, auch für die ein oder andere Person mit einer neuen Stimme, weil die mich vielleicht noch nicht kannten in der Welt von Stay Forever und umgekehrt vielleicht auch genauso. Das ist einfach schön. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir diesen, wie sagen wir denn, diesen Wahnsinnsauftakt auch wunderbar in die zweite Staffel reinretten können. Denn heute drehen wir uns um ein Spiel, das ich will fast sagen, Genre verwandt ist, aber es muss man in große Anführungszeichen setzen. Es teilt sie eigentlich nur eine Gemeinsamkeit mit dem Spiel der ersten Staffel mit Faith, nämlich es geht wieder in die Welt des Horrors. Dieses Mal allerdings ist es alleine schon deswegen was anderes, weil es kein Indie-Geheimtipp ist, noch wie Faith davor, sondern heute geht's um einen Promi der deutschen Spielebranche. Unter anderem hat eine ganze Reihe von Preisen eingesammelt und das Ding heißt Signalis. So, es ist ein Horror-Survival-Spiel in einer dystopischen Zukunft mit einem ganz stilsicheren, wie ich finde, und aufwendig gepixelten Ästhetik und einer Inszenierung. Zu der werden wir noch kommen. Vorher möchte ich was ganz Grundlegendes herausfinden. Und zwar Signalis, wieso, weshalb, warum. Das Spiel stammt von 2022, hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Und Gunnar hat's von Selgebeginn geholt und hier vorgeschlagen. Und ich möchte wissen, warum? Also, wie kamst du auf diesen Vorschlag? Ich weiß es tatsächlich noch nicht.
Ich habe das Spiel immer mal bemerkt im Hintergrund. Also, man hat davon gehört, ne, dass es Preise gewonnen hat und so. Und ich habe immer gedacht, cooler Name. Und dann hab mich aber nicht mit beschäftigt, weil ich bin gar kein besonderer Fan von Horrorspielen und lasse die auch gerne aus. Und hab dann so mal ganz kurz geschaut, so auf so einen Trailer und dachte, ah, das ist doch unangenehm, dieses Horror-Ding, lassen wir mal lieber. Und dann habe ich eine Folge gehört, eines Podcasts oder eines Videopodcasts, das ist eher namens Arcane Workshop. Und das ist so, der Typ von Arcane Workshop, der macht so, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Der macht deepes Zeug über Games, aber immer so aus einer persönlichen Perspektive. Der erzählt irgendwas über ein Spiel, oft über Dark Souls oder irgendwelche sonstige schweren Spiele. Dann hat er so einen leicht osteuropäischen Akzent, filmt sich so im Halbdunkel und erzählt dann damals, als ich mit meinem Vater in dem Zimmer saß und so. Und dann hat er neulich habe ich da eine Folge von gehört und dann habe ich gemerkt, es geht um Signalis nach wenigen Minuten. Und dann habe ich sofort abgebrochen und habe gesagt, Quatsch, das will ich gar nicht wissen, was der zu sagen hat.
Oh,
wenn
toll.
Der das super findet, dann machen wir da eine Folge zu.
Toll. Ach, ganz toll. Das heißt, bei uns beiden schwingt heute so ein bisschen auch Gewalt mit, wie wir ans Mikro gekommen sind. Bei mir nämlich Folgendes. Signalis, ich kannte das auch schon vom Hörensagen und habe immer mitbekommen, wie begeistert die Menschen darüber sind. Eigentlich von Anfang an, seit es, wie gesagt, 2022 erschienen ist, der Leumund, wie man so schön sagt, fantastisch, Preise abgeräumt, noch und nöcher. Und ironischerweise genau deswegen, ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem eigenen Konsumverhalten oder auch Arbeitsleben, ehrlich gesagt, wuchs in mir so ein ganz großer Respekt vor diesem Titel, dass ich das Gefühl hatte, der kann das ja niemals einlösen. Ich habe ja jetzt so eine Erwartungshaltung mittlerweile. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht herausfinden und wabere lieber in der Welt der Unwissenden, aber mit der Hoffnung, es ist so gut, wie alle sagen. Und jetzt heute dann, als dieser Vorschlag kam, dachte ich mir, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt setze ich mich mal dann davor und werde es mal überprüfen. Also so gehe ich ran. Ich habe jetzt schon eigentlich eine überhöhte Erwartungshaltung.
Sehr schön. Ich habe es auch ausgewählt, weil es ein deutsches Spiel ist. Und ich dachte, man kann auch mal ernsthaft über ein deutsches Spiel reden. Es wird viel zu selten über deutsche Spiele geredet. Und es gibt ja auch nicht so viele deutsche Spiele, die so richtig super sind, finde ich. Oh, ah, das will wieder niemand hören.
Hier war eigentlich eine Diskussion, eine Stunde lang Referat von mir, haben wir rausgeschnitten. Ist zu lang, passt nicht rein.
Das hat sich in den letzten Jahren ja auch deutlich gebessert, finde ich.
Ja, ja,
die ganze Lage, gerade an der deutschen Indie-Szene und so. Aber ich fand den Namen so toll. Ich habe keine Ahnung, was die uns damit mit dem Namen sagen wollen.
Toll.
Aber ja. Ich habe dann so gleich, ich musste dann immer gleich an Solaris denken von Stanislav Lem. Und das gibt mir so einen angenehmen osteuropäischen Science-Fiction-Vibe, den ich glaube, auch ein bisschen im Spiel wiederzufinden.
Oh toll, Gunnar, ich bin so froh, dass du das mit dem Namen ansprichst. Ich habe schon überlegt, wann werde ich das aufdrängen müssen, dieser Tonspur. Jetzt kommen wir von ganz alleine drauf. Ich habe natürlich sofort mein Lateinwörterbuch auf den Monitor geknallt und gesagt, ich erkenne dich doch, komm her in meine Arme und kannst kurz verraten, was das Wort eigentlich bedeutet. Was Signalis für ein Wort ist, ist Latein, wie gesagt, das Adjektiv von Signum. Und Signum heißt Zeichen, Merkmal, kann auch ein Feldzeichen sein im militärischen Sinne, oder auch Beweis. Das bedeutet, Signalis als Adjektiv von diesem Wort bedeutet ein Zeichen gebend, irgendetwas, was eine Signalwirkung angibt, eine Botschaft hat, also etwas, worüber man stolpert, wo man weiß oder merkt, damit hat's was auf sich. Und wir kommen vielleicht gleich zu einer Kurzzusammenfassung der Geschichte, worum es in dem Spiel eigentlich geht. Das passt ja, wie sagt man so schön, wie der Arsch auf Eimer hier.
Ja, ein sehr schöner Titel, auch ein Einworttitel. Ich finde es einigermaßen schwierig, noch prägnante Einworttitel zu finden im Jahr 2022, wo ja schon alle schönen Wörter weg sind. Ja. Ja. Ah, sehr cool. Also ja. Hat mich jedenfalls auch irgendwie angesprochen, auch im ganzen Look und so. Ja. Ja. Aber dazu kommen wir ja gleich noch ein bisschen.
Genau, dann würde ich sagen, ich habe es eben schon so durch die Tür reingewunken. Ich sag mal ganz kurz, worum es in diesem Spiel geht. Wie gesagt, zur Erinnerung, wir sind hier im Vorgeplänkel, wir schnuppern über die Spielepackung, was wir von außen sehen, machen uns quasi bereit für diese Spielerfahrung und werden uns am Ende dieses Vorgeplänkels auch nochmal darüber austauschen, was für Hoffnung und für Erwartungen wir an diesen Titel haben. Und all das andere, die tiefen Analysen, dann auch das Einlösen dieser Erwartung oder auch nicht, das verhandeln wir dann in der Hauptfolge. Was ich aber jetzt schon verraten kann, weil wie gesagt, das steht freundlicherweise auf der Spielepackung, worum geht's, ist eigentlich ganz einfach zusammengefasst, in der fernen Zukunft, da spielt Signalis, hat die Menschheit offenbar das Sonnensystem kolonialisiert. Die Menschen leben neben dem sogenannten Replikas, das sind so humanoide Androiden, so Arbeiterbienchen, auf all diesen Planeten. Und in dieser Welt gibt es die Person Elster, wobei Person ist ehrlich gesagt jetzt schon die Frage, denn Elster, unsere Spielhauptfigur, ist auch eine dieser Androiden, dieser Arbeiterbienchen, und die erwacht, und damit beginnt wohl das Spiel, auf einem Planeten, wo sie gestrandet ist. Sie erwacht dort aus ihrem Kälteschlaf, dem Kryoschlaf, und stellt jetzt fest, erstens, okay, keine Ahnung, wo ich bin, und zweitens, Moment mal, hier gab es doch noch eine Partnerin, noch eine Begleiterin von mir, die eigentlich mit bei mir sein müsste, die ist aber nicht hier. Und das ist die ganz grobe Rahmung dieses Spiels. Wir erwachen auf diesem fremden Planeten und müssen uns erstmal in dieser Spielwelt zurechtfinden, vielleicht auch selber noch zusammenbasteln, wie wir dort eigentlich hingekommen sind, ob das alles wirklich ein Unfall war oder nicht. Und dann natürlich rausfinden, wo unsere Begleiterin ist. Und deswegen finde ich auch, passt dieser Titel natürlich so schön. Man ist gleich mehrfacherweise auf der Suche nach Spuren, nach Zeichen, nach Indizien. Es klingt spannend, Gunnar.
Das ist wahr. Lass mal ganz kurz nochmal über das Format Hommage reden. Wir, um auch so eine gewisse Erwartungshaltung oder ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben, wir suchen nach Titeln, die auf mehreren Ebenen als Hommage funktionieren, die sich einerseits an einen gewissen Look, eine Technik, eine Epoche, an andere Games vielleicht anlehnen, aber idealerweise auch noch eine Ebene haben, wo sie das Ähnliche tun mit popkulturellen Anspielungen. Ja, bei Faith war es halt der technische Look der 8-Bit-Ära, der da emuliert wurde, wie Atari 400 oder sonst irgendwas, und aber auch Filme wie Der Exorzist oder andere Pop oder die Religion als im weitesten Sinne noch ein popkulturelles Thema. Und deswegen habe ich auch dieses Spiel ausgesucht, weil ich glaube, das gibt in dieser Hinsicht ganz viel her. Ja, weil man hat sofort auf den ersten Blick, kriegt man so ein Gefühl dafür, dass das Spiel offenkundig mit Anspielungen, mit Signalen spielt. Und da hatte ich schon sofort beim so draufgucken so eine Liste, ja, aha, warte, ist das ein Anime-Look? Da sind doch Kanji im Menü, aha, warte, und dass der, aha, die Perspektive und 2D-Objekte und 3D-Umgebung, aha, wo haben wir denn das? Das atmet 1993, sag ich mal. Ja, und dann habe ich noch in der Beschreibung vom Deutschen Computerspielpreis, wo es ja einen Preis gewonnen hat, habe ich noch gelesen, dass es DDR-Anspielungen hat. Dass es vielleicht eine Kritik an der DDR ist. Und das hat mich total überrascht. Das konnte ich von außen überhaupt nicht sehen. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das auflöst.
Das sind ganz große Dinge, die da im Raum stehen. Eine Sache, wenn wir vielleicht da stehen bleiben können, kurz bei den Assoziationen und wo ich mir persönlich auch erhoffe, irgendwie einen schönen Moment zu haben, so einen Zirkelschluss mit meiner Nachholerfahrung von, Achtung, Resident Evil 1, ist nämlich genau das. Ich habe das Gefühl, auch von außen, und hier und da kann man das auch in Kritik nachlesen, dass die nicht nur auf eine gewisse Weise die Ästhetik und die recht langsame Spielgeschwindigkeit von Resident Evil 1 von 1996, ich glaube, die meisten werden das Spiel kennen, großer Survival-Horror-Klassiker, vielleicht sogar das Survival-Spiel des Genres überhaupt, mit dem alles begonnen hat, dass das hier Pate stand in der Inspiration sowohl der Spielgeschwindigkeit, wie gesagt, also man sieht im Trailer die langsame langsam sich bewegende Elster als Hauptfigur mit ihrer Pistole, die sich durch die Räume schleicht und dann kommen zombieartige Kreaturen auf sie zu. Es ist alles sehr langsam und dadurch irgendwie so oppressiv bedrückend, aber auch die Ästhetik, es sieht nicht 1:1 aus wie im PlayStation 1 Spiel, wie es ja Resident Evil 1 war. Aber es lehnt sich auch hier an. Es ist alles so ein bisschen grob. Es ist so ein bisschen, man muss sich ein bisschen was vorstellen, was man da eigentlich sieht. Und da habe ich eine große Erwartungshaltung, weil ich mit Resident Evil 1 sehr viel Spaß hatte, als ich das jetzt vor einiger Zeit nachgeholt habe, auch auf der Originalkonsole. Und da bin ich gespannt, wie weit das geht. Ob das wirklich nur so der Wimpernschlag in Richtung dieses Spiels ist oder ob es tiefer geht.
Naja, da kann ich schon jetzt sagen, ohne dass wir zu viel spoilern, das geht ganz schön weit. Die Nähe zu Resident Evil geht tief ins Gameplay. Das scheint eindeutig so zu sein und das ist auch ganz offenkundig das grundlegende mechanische Vorbild, sagen wir mal. Ja, also es hat offenkundig ja eine Reihe von Anspielungen. Es wird ja auch immer, steht ja auch immer überall, dass es kosmischen Horror referenziert, also Lovecraft. Aber auch dazu kommen wir dann natürlich erst in der Hauptfolge, das ein bisschen zu analysieren, wie tut es das und in welcher Form. Und aber Resident Evil ist, glaube ich, einfach das mechanische Vorbild. Dann gibt es so einen gewissen Retro-90er-Look, der ist so ein bisschen das ästhetische Vorbild, würde ich sagen, mit einer Reihe von anderen. Es hat ja auch so einen Industrie-Look. Ja, es gibt doch diesen Begriff von der Used Future. Also von der, dass die Zukunft nicht so Neonfarben glänzt und glüht und so, sondern dass die Zukunft, die Raumschiffe gebraucht aussehen. Das war eine Zeit lang sehr hip, gerade in den 90ern. Und sowas macht es hier auch. Ja, das sieht alles aus wie alles schon ein bisschen herabgewirtschaftet und runtergekommen und so. Aber darüber wird noch zu sprechen sein.
Wäre das denn was, das würde mich mal interessieren, was dich glücklich machen würde, wenn sich dann tatsächlich herausstellt, okay, spielmechanisch sind wir hier sehr nah an der Welt von Resident Evil angekommen. Ist das was, wo du sagen würdest, jawohl, wir haben ja schon gehört, Horror per se eher so eine Distanzleidenschaft bei dir. Aber jetzt nochmal genauer, Survival-Horror eben aller Resident Evil mit einem stark beschränkten Inventar, langsamer Spielgeschwindigkeit, macht dich das an? Macht das überhaupt was mit dir?
Ich sag mal vorab, ich bin kein Fan von Survival-Horror.
Sehr gut.
Natürlich kann ich das spielen und habe da auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, logischerweise mit den Resident Evils und den Silent Hills dieser Welt und so. Aber das ist so ein Genre der Mangelverwaltung. Ja, mhm, du hast begrenzt Munition, du musst den Kämpfen am besten ausweichen. Jeder Kampf, wo du mehr als zwei Schüsse verbrauchst, ist eigentlich eine Niederlage, auch wenn du gewinnst. Der ganze Survival-Horror ist dafür da, dir dieses Gefühl des Machtzuwachses, den ja Computerspiele gerne haben, zu nehmen. Ja, du musst halt immer aus einer schlechten Situation noch irgendwas machen. So, und das passt hier offenkundig sehr gut ins Bild. Den Eindruck hat man schon von außen, ohne da tief reinzuspielen. Und das ist natürlich das, was Survival-Horror ausmacht. Das wird noch sehr mühsam. Ich habe schon ein bisschen Angst davor.
Ich habe da auch großen Respekt davor, aber ich liebe die Wirkung von Survival-Horror. Ich finde das ganz furchtbar, auf der einen Ebene eben zu wissen, alles klar, ich laufe jetzt rum mit einer kleinen Schublade quasi in der Hosentasche, da passt nicht viel rein. Und jetzt stehe ich in so einem Spiel vor der Wahl, das ist ja so ganz typisch, okay, sammle ich die Munition hier im ersten Raum ein oder nehme ich halt doch den Schlüssel mit, der sieht auch irgendwie wichtig aus, ich weiß aber noch nicht wofür. Und dann nehme ich natürlich die Munition, weil ich ein Angsthase bin und merke mir aber, wo der Schlüssel liegt. Das ist so eine ganz typische Survival-Horror-Erfahrung. Laufe weiter und komme dann 2-3 Räume weiter bei einer Tür an, wo jetzt schon klar ist, okay, ich hätte den Schlüssel mitnehmen müssen. Und jetzt kommt dieser ein Moment, und das finde ich ganz faszinierend an diesem Genre, dieser Moment, in dem bei dir was einrastet, die Erkenntnis nämlich, okay, hier ist die Tür, der Schlüssel ist wieder 2 Räume zurück, aber auf dem Weg sind Gegner. Und genau wie du gesagt hast, die Gegner selbst sind eigentlich bewältigbar als Herausforderung, aber es sind Schwämme für Munition, die ich eigentlich woanders bräuchte. Mit anderen Worten, ich kann nur verlieren, wenn ich wirklich jetzt gegen die kämpfe, alleine schon durch die Ausgabe von Ressourcen, in dem Fall Munition. Und muss es aber tun, wahrscheinlich, um zu dem Schlüssel zurückzukommen. Und dieser Gedanke, das ist für mich die Essenz von Survival Horror, diese Gedankenprozesse, die ich gerade geschildert habe. Und das Doofe ist dann, all das zu machen. Das ist dann, wo ich davor sitze und denke, oh nein, jetzt muss ich das ja wirklich machen. Das ist furchtbar. Also ich gehe da mit einem zweischneidigen Schwert im Rücken rein.
Boah, wie du deine Metaphern überdehnst, ey.
Ja, also, solange hier keiner schreit Polizei, mache ich genauso weiter. Also. Ja, genau.
Ja. Ja, genau. Also es sieht eher aus wie ein, als würde es das Survival-Horror-Ding sehr ernst nehmen und auch sehr, sehr traditionell, auf traditionelle Art, auf Resident Evil-Art bearbeiten. Aber schauen wir mal. Also die Fülle der Anspielungen, die das Spiel zu haben scheint, die, auch die popkulturellen, also die popkulturellen Referenzen meine ich damit, das ist schon erst ganz, ganz interessant, was sie damit machen wollen. Mal schauen. Aber wer ist denn das überhaupt? Das, ja, sind doch, das sind ja Deutsche, haben wir schon gesagt. Ja,
da haben wir natürlich auch wieder so eine Situation von erst klang alles ganz toll und jetzt stehen wir eigentlich schon vor einem der großen Probleme der Hauptfolge, wenn ich das jetzt schon offenlegen darf. Und zwar, eigentlich sollte man ja denken, deutsche Studio ist ja großartig, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn man aus der Tür rausgeht, die wohnen direkt nebenan. Kannst du direkt klopfen und sagen, hey, habt ihr nicht Lust? Und die sagen, jawohl. Normalerweise ist das auch so, in meiner Erfahrung. Ich arbeite ja viel mit Interviews mit deutschen Studios rum. Aber in dem Fall haben wir jetzt ein Studio erwischt namens Rose Engine, so nennen die sich, die also vielleicht sogar schon berüchtigt sind für ihre gewünschte Distanz zu irgendeiner Form von Mikrofon. Es geht um die beiden Personen Juri Stern und Barbara Wittmann. Die leben tatsächlich in Hamburg. Also wenn ich hier raus ginge, ich muss es noch probieren und ans Nachbarhaus klopfe, vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Die sind seit 2014 in der Branche unterwegs, aber es gibt ganz wenig Interviews und Kram, wo die sich mal geöffnet haben der Welt da draußen. Ich habe ein Interview gefunden mit Waypoint, das ist eine Spielewebseite aus Amerika, die gibt's heute nicht mehr, von 2023. Da habe ich aber gesehen, das Interview enthält Spoiler und dachte mir, okay, fürs Vorgeplänkel lese ich das noch nicht, das hebe ich mir auf dann für die Hauptbesprechung. Immerhin, dann stolperte ich noch über ein Interview, das gelöscht wurde, auch hochfaszinierend. Und damit komme ich raus an einem Punkt, wo ich mir denke, ich habe schon eine E-Mail-Adresse gefunden und ich werde natürlich dann auch denen mal schreiben und fragen, hey, habt ihr nicht Lust auf ein Interview mit uns, für uns, um dann auch in der Hauptfolge wieder mit O-Tönen um uns zu werfen. Aber ich bin mal gespannt, Gunnar, ob es wirklich hinhaut. Die scheinen wirklich keine große Lust auf das Rampenlicht dieser Welt zu haben.
Aber wir sind ja hoffnungsfroh.
Ja.
Wir stellen so schlaue Fragen schon und dann freuen sie sich bestimmt mit mir in epischer Breite über Lovecraft-Anspielungen reden zu
können. Aber ich erzähle das auch, Gunnar, auch hier vor Publikum, damit du dich auch schon mal ein bisschen öffnest für die Vorstellung, dass wir vielleicht noch jemand anderes anfragen für ein Gespräch, falls die Entwickler nicht da sind. Nur mal zum Marinieren. Einfach nur, ne, dass du mal dich schon mal einlässt auf die Vorstellung. Okay. Ich habe noch eine Frage, Gunnar, zum Spiel selbst. Wir haben gerade über inhaltlich quasi die Spielmechanik gesprochen und wie du dazu stehst, wie ich dazu stehe, wenn das Spiel wirklich mit Resident Evil 1 flirten würde. Wie ist es denn mit der Ästhetik? Auch da bin ich neugierig. Da scheiden sich ja ebenfalls die Geschmacksgeister, wenn man draufschaut. Ich kann es nochmal beschreiben. Grob pixelig. Ich möchte fast schon sagen, grob polygonal. Man erkennt schon, was man sehen soll. Aber es ist auch gleichzeitig ein bisschen abstrakt. Du hast auch schon von Anime-Einflüssen gesprochen. Auch das sehe ich. Wie gefällt dir das, wie das Spiel aussieht?
Ich finde, das sieht super aus.
Ja?
Ja, also das ist ja ein reduzierter Look. Wie gesagt, in der Hauptfolge dann mache ich da eine detaillierte Analyse zu, was ich da glaube, wo das herkommt und so. Aber das ist alles sehr grob, so pixelrastermäßig. Ich finde, das sieht sehr stimmig aus in sich. Ja. Das ist ganz clever, ganz farbarm mit Absicht, ja. Also alles sehr dunkel, harte Pixelkanten, ganz schön mit Licht gearbeitet, aber nicht zu viel. Das soll schon ein bisschen ungemütlich sein, die Welt, in die wir da dann eintauchen werden.
Ja, was ich auch ganz toll finde, das möchte ich dazu noch sagen, so eine Grafik, die da gewählt wird, in dem Fall sogar die Ästhetik, für mich und vielleicht auch für einige Menschen da draußen, vielleicht auch unbewusst, ist das auch gleichzeitig so ein Köfferchen, in dem so ganz viele Assoziationen nochmal extra drin stecken. In dem Fall hier ist es vor allem eine, ich gucke das Spiel an und bekomme eben diese Retro-Vibes, vielleicht eben, wie gesagt, Nachbarschaft von Resident Evil, wir sind irgendwo Mitte der 90er und damit assoziiere ich direkt vor allem eins, so ganz anfassbar, nämlich eine
nicht allzu präzise Steuerung. Es ist jetzt gar nicht die Frage, ob das Spiel wirklich präzise zu steuern ist, aber was in meinem Kopf passiert, wenn ich das Spiel ansehe, ist, okay, das sieht aus wie damals. Damals, Steuerung schwierig, PlayStation 1, ich habe es ja ausprobiert, alles so ein bisschen panzerartig. Und über die ungenaue Steuerung entsteht gerade in diesem Genre, in der Welt des Horrors, nochmal eine ganz eigene Form von Furcht, weil du das Gefühl hast, in manchen Momenten nicht die Kontrolle so zu haben, wie du sie eigentlich willst. Und es gab ganz viele Momente in Resident Evil 1, als ich es jetzt nachgeholt habe, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich ist das gut lösbar, was ich hier machen muss, aber durch diese Steuerung fällt es mir so schwer, das umzusetzen, und das ist so ein bisschen Frustration gewesen, aber eben auch so ein bisschen Horror, weil ich eben nicht die Kontrolle hatte. Und das meine ich ganz ernst, und das ist was, worauf ich hier mich freue. Dieses so, wenn das Spiel mir ankommt mit dem Eingabeschema, wo ich das Gefühl habe, da muss ich eine zweite Fremdsprache für lernen, klar, frustrierend ein bisschen, aber ich glaube, ich fände es auch toll. Das macht so ein bisschen den Reiz mit aus.
Du spielst es am PC, ne? Das ist ein PC-Spiel, oder?
Ich glaube, ich werde es auf der PlayStation spielen. Doch, doch.
Ah, es gibt eine Konsolenversion, habe ich gar nicht bemerkt. Ich habe es einfach bei Steam runtergeladen.
Ich brauche die Couch unter mir bei sowas.
Also ich habe etwa 5 Minuten reingespielt, um mal ganz kurz zu gucken, wie der Look im Spiel aussieht, und damit man nicht nur den Eindruck aus dem Trailer hat. Und das ließ sich mit der Maus sehr vernünftig steuern.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde dann vom Controller berichten. Es bleiben eigentlich nur noch 2 Dinge übrig, Gunnar, für dieses Vorgeplänkel. Und zwar einmal die große Frage, vielleicht noch konkret, was du dir wünschst, erhofft von diesem Spiel. Ich habe ja schon ein bisschen berichtet, aber ich wäre noch neugierig, was du zu sagen hast. Und vorne dran noch etwas, was ich ebenfalls hier mal reinhängen will als kurzes Thema. Da sind wir jetzt wieder in der Kategorie Gunnar schüttelt den Kopf. Und ehrlich gesagt, ich auch ein bisschen über mich selbst, aber ich muss es kurz ausführen, wenn ich darf. Wenn ihr es nicht hören werdet, Leute, haben wir es rausgeschnitten. Aber ich hoffe mal, es schafft es in die finale Aufnahme. Du wirst gleich wissen, warum ich hier so aufbaue. Und zwar, wenn man die Screenshots anguckt von Signalis auf Steam jetzt in dem Fall, da gibt es ja mal diese Screenshot-Galerie. Das ist ja eigentlich eine wichtige Stelle fürs Marketing, ne? Wo ein Spiel sich bewerben kann, aussagekräftige Bilder. Und ausgerechnet bei diesem Spiel mit diesen fantastischen Rezensionen gibt es ein Bild, ein Screenshot, das zeigt so eine Art Aufzug, auf dem unsere Hauptfigur steht. Das ist eine ganz besondere Art von Aufzug. Das ist so eine, das sieht schwer industriell aus, wie so eine Baustelle, also eine riesen Metallplattform, die auch nicht wie ein Aufzug von oben nach unten fährt, sondern seitlich von oben rechts nach unten links oder von unten links nach oben rechts. Es ist schwer, in Worte zu fassen, aber ich habe das schon mal gesehen. Und weil ich das schon mal gesehen habe, nämlich in einem ganz anderen Spiel, Locomotive, ist so ein Point-and-Click-Adventure, auch vor ein paar Monaten, glaube ich, erschienen, da gibt's exakt denselben Aufzug. Und dann habe ich das jetzt nochmal an dieser prominenten Stelle gesehen, und ich habe mir fest vorgenommen, in der Hauptfolge ein Schwerpunktthema draufzulegen, was es mit diesem Aufzug auf sich hat. Also gibt's eine Entsprechung in der echten Welt? Hat das im Spiel irgendwie eine besondere Relevanz? Ich habe eine Freundin gefragt, die Bauingenieurin ist, habe ihr dieses Bild gezeigt, wie man das überhaupt nennt. Und jetzt kann ich schon mal verkünden, ich werde mich auf die Suche begeben nach der tieferen Bedeutung des, Achtung, industriellen Schrägaufzugs. Faszinierend. Ich bin angetan und neugierig. Ohne Witz, dass das ein Screenshot ist, das, da muss doch was Tieferes dahinter stecken.
Was? Ich weiß gar nicht, wie du das jetzt so überhöhen kannst.
Naja, nochmal. Du hast die Screenshot-Galerie und kannst alles zeigen von deinem Spiel, aber du zeigst den industriellen Schrägaufzug. Und das ist für mich die Tür, durch die ich trete, mit der Überschrift, was steckt dahinter?
Ist halt eine Tiefe, oder? Diese Art von Aufzug siehst du halt immer, wenn es in Spiel, siehst du ja ständig in Spielen. Siehst du in Spielen oft, wenn es in Minen geht. Ja, wenn du wenn du in große Tiefe gehst und da Sachen transportieren musst oder so. Und das zeigt nochmal, finde ich, diese ganze industrielle Anmutung, die das da hat. Mhm. Dass das Spiel in einem industriellen Umfeld spielt. Und ich würde auch jetzt schon gesichert sagen, in dem Spiel geht es unter die Erde, und zwar so richtig.
So, da machen wir einen Pinner dran, Schrägaufzug. Da werden wir nochmal draufkommen in der Hauptfolge, bin ich ja sehr gespannt. Wenn ich dann ganz kleinlaut sein werde, wissen wir, du hattest recht, das war überhöht, da ist nichts dahinter. Aber wenn ich da ankomme mit einer 20-minütigen Passage in unserer Tonspur, dann wissen wir, da haben wir Gold geborgen. So, jetzt kommen wir noch, wie gesagt, ich will zuletzt nochmal gern hören, was ist denn mit dir und deiner Erwartungshaltung? Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, ne, ich wünsche mir so einen Flirt mit Resident Evil wirklich auf allen Ebenen, weil ich das ganz, ganz doll mochte. Spielmechanisch bis narrativ. Hast du noch was Konkretes, wo wir dann abchecken können bei dir, ob es das eingehalten hat?
Ich bin mal gespannt, was es mit den Also was es mit den Anspielungen auf die DDR zu tun hat.
Oh ja.
Und richtig. Ich bin ja gespannt, wie konsequent es die Lovecraft-Referenzen nutzen will, weil das hat man ja oft in Spielen, dass kosmischer Horror vorkommt. Und das tut nicht immer allen Spielen gut. Mhm, ja, da muss man mal ein bisschen gucken. Hier in einem Survival-Horror-Spiel ist das sicherlich passend, ja, weil Survival-Horror-Spiele inszenieren ja ihre Machtlosigkeit und das ist ja auch das, was bei Lovecraft im kosmischen Horror immer mitschwingt, ja, die schiere, unfassbare, tiefe Machtlosigkeit der Menschen. Und in normalen, in anderen Spielen ist das ja oft ein problematisches Konzept, weil du hast die Machtfantasie als Spieler, ja, du kannst alles lösen mit dem Triggerknopf, ja, und der Bewegung, aber der kosmische Horror ist im Hintergrund und dann hast du diese zwei Konzepte, ermächtigter Spieler und machtloser Spieler, die ganze Zeit wie Züge im Dunkeln aufeinander losfahren und am Ende kollidieren. Und das ist hier ja aber wahrscheinlich nicht, denke ich.
Ich habe kleine Gänsehaut. Ich ringe mit mir, ob ich sagen soll. Ich sag's, komm, das ist, was du gerade beschrieben hast, die Metapher dafür ist der industrielle Schrägaufzug. Wir entscheiden, ihn zu betreten, aber die großen Pinselstriche, die Bewegung, wohin es gehen soll, die ist fremdbestimmt. Oh, Gänsehaut, das trägt sehr viel weiter, als ich gedacht habe. Toll. Also, ich würde sagen, oder Gunnar, ja, wir haben es beisammen. Wir sind bereit für die Hauptfolge. Wie gesagt, wir werden jetzt reinstützen. In der Zwischenzeit, während ihr jetzt diese Folge gehört habt und dann die Hauptfolge erscheint, werden wir reinstützen, uns dieses Spiel zur Brust nehmen, das Ding durchspielen, Kontakt aufnehmen mit dem mysteriösen Entwicklerstudio oder mit ähnlich guten Gästen, Gunnar. Ne? Je nachdem, wie so die Antworten aussehen werden, gucken wir mal. Und abschließend möchte ich noch einmal protzen mit meinem großen Latinum. Ich habe mir nämlich 4,5 Stunden hingesetzt und überlegt, kann ich noch einen Abschlussspruch formulieren auf Latein, der auch das Wort Signum enthält. Und ich kam zu etwas, Gunnar, Achtung. Gänsehaut jetzt nochmal für uns alle. Oh, das ist eine intensive Aufnahme heute. Achtung, ich sage Folgendes. Oh Gott, falls Lateinlehrerinnen und Lehrer anwesend sind, entweder mir lieb schreiben oder ignorieren. Folgendes. Signa pedum sequimur. Das bedeutet, lasst uns ihren Spuren folgen. Und damit meine ich die Spuren der Hauptfigur, aber auch den Spuren des Entwicklerteams. Spannend.
Damit
sind wir raus, oder?
Damit sind wir raus. Ich sag nichts mehr.
Sehr gut.